Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 114, Nas.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas.
Zunächst folgender Hinweis. Die Sure Nas ist die letzte, die 114. Sure im Heiligen Koran, eine der sogenannten Schutzsuren, denn immer sind wir von heimtückischen satanischen Einflüsterungen, ob von üblen Menschen oder aber diabolischen Geisterwesen bzw. Dschinn bedroht. Schutz und Zuflucht vor ihnen finden wir nur bei dem allmächtigen und allwissenden Gott, der alleinige Herr und Regent der gesamten Schöpfung ist. Dieses den Menschen zu sagen, ist eine göttliche Anordnung, die in der Sure Nas an Mohammed sallallahu alaihi wa sallam ergeht. Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, wir suchen Schutz bei dem Herrn der Menschen, bei dem Regenten der Menschen, dem sie gehören, bei Gott, der Gottheit der Menschen, vor dem Übel der Einflüsterungen der Heimtückischen, die in die Herzen der Menschen einflüstern, seien sie, das heißt die Heimtückischen, aus den Reihen der Dschinn oder aber der Menschen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.er/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.er/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 11. Dezember 2024, gleich dem 21. Asar 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Rehane, Daheim und in der Gesellschaft. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Der Hijab, schöne Hülle für die weibliche Persönlichkeit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Rehane, daheim und in der Gesellschaft. Bleiben Sie dran!
Liebe Hörerfreunde, im heutigen Teil geht es um die Rolle der Ehefrau in der Familie und den Umgang der Eheleute miteinander. Der Prophet des Islams, Salawatullah alai, hat über die Stellung der Frau zu Hause gemäß einer Überlieferung im Nahjul Fasaha gesagt: Jeder von den Menschen besitzt Autorität und eine Verantwortung. So ist der Mann der Herr der Familie und für sie verantwortlich und die Frau die Dame und Herrin seines Hauses. Die Frau ist also gemäß Islam sozusagen der stellvertretende Exekutivleiter im Hause. In einem Büro übernimmt der Chef die gesamte Verantwortung. Neben seiner Gesamtkontrolle überwacht der Exekutivleiter die richtige Ausführung der Arbeit im Detail. So ähnlich verhält es sich in der Familie. Der Mann muss sich um die Versorgung der Familie und ihre generelle Gestaltung kümmern. Aber innerhalb der Familie ist es die Frau, die die Vorhaben im Einzelnen umsetzen soll. In einer Ansprache vor Frauen am 4. Januar 2023 hat Ayatollah Khamenei einen interessanten Vergleich für die Frau gezogen. Er verglich sie mit wohltuender Atemluft und sagte: Wenn es in der Überlieferung heißt, dass die Frau Reihane ist und kein Rahraman, dann gilt das für die Familie. Ayatollah Khamenei erklärte zu diesen beiden Begriffen: Reihane bedeutet Blume, bedeutet Duft, bedeutet Wohlgeruch,
der sich im Raum ausbreitet. Rahraman bedeutet im Arabischen genauer gesagt Arbeiter oder etwa Vorarbeiter. Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khamenei schließt aus der Überlieferung: Die Frau ist Reihane, eine duftende Blume und keine Heldin, Arbeiterin, dass der Mann von seiner Frau zu Hause keine Arbeit verlangen kann. Er sagt, gerichtet an die Männer: Ihr sollt nicht denken, jetzt habt ihr eine Frau geheiratet und könnt sie mit Arbeit überhäufen. Nein, wenn sie selber aus freien Stücken etwas machen will, so ist nichts dagegen einzuwenden. Es ist ihr daheim. Aber ansonsten hat niemand, ob der Mann oder jemand anderes, das Recht, sie zu einer Arbeit zu zwingen. Gott hat in seiner Allweisheit im Vers 1 der Sure Nisa die Frauen gesagt: O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch aus einem einzigen Wesen erschuf, aus ihm seine Gattin erschuf und aus ihnen beiden viele Männer und Frauen entstehen und sich ausbreiten ließ. Dieser Vers verweist auf die gemeinsame Rolle von Mann und Frau für die Fortpflanzung der Menschheit. Während der Koran hier erklärt, dass die Frau einen Beitrag zum Fortbestand der Menschheit leistet, war man in der damaligen unwissenden Gesellschaft, wie an vielen anderen Orten, der Ansicht, die Frau sei lediglich ein Mittel zur Fortpflanzung und dem Erhalt der männlichen Generation. Man betrachtete sie nicht als Teilhaber am Generationserhalt und als jemanden, der die Gestalt und den Charakter der Kinder beeinflusst. Aber im Vers 187 der Sure 2, Sure Barare, heißt es über die Bedeutung von Frau und Mann füreinander: Sie, die Frauen, sind eine Bekleidung für euch, und ihr, Männer, seid eine Bekleidung für sie. Eine Bekleidung hat verschiedene Eigenschaften. Eine der wichtigsten Funktionen von Bekleidung besteht darin, dass sie den Menschen schmückt. Der Mensch liebt das Schöne. Er kleidet sich in der Regel auf eine Weise, dass er gut aussieht. Wenn es heißt, dass Eheleute füreinander wie eine Bekleidung sind, bedeutet es im übertragenen Sinne, dass sie füreinander wie ein würdiges Gewand sind, so dass sie von den anderen in einem schönen Licht gesehen werden. Natürlich darf hierbei auch nicht die wahre Schönheit, nämlich die innere spirituelle Schönheit von Mann und Frau, vergessen werden. Sie besteht in einem guten Charakter und einer guten Moral. In Wahrheit sollen Mann und Frau darum bemüht sein, dass sie moralisch und spirituell gesehen einander würdig sind und schmücken. Sie sollen daher nach Stärkung der Religiosität und Moral in der Familie streben. Im Vers 21 der Sure Rum, Sure 30, spricht Gott außerdem darüber, dass er Gattinnen für die Männer erschaffen hat, damit sie bei diesen zur Ruhe kommen. Er verweist außerdem auf die Liebe und Barmherzigkeit zwischen Eheleuten. Und es gehört zu seinen Zeichen, dass er euch von eurer Art Gattinnen erschaffen hat, damit ihr bei ihnen zur Ruhe kommt. Und er hat Liebe und Barmherzigkeit zwischen euch gemacht. Darin sind Zeichen für Leute, die nachdenken. Wir sehen, dass in diesem Vers die Ruhe vor der Liebe zu stehen kommt. Eine ruhige Atmosphäre daheim steht tatsächlich ganz oben an. Mann und Frau sollten Ruhe und Frieden als Grundlage für das gemeinsame Leben sehen. Wenn die Mitglieder der Familie zusammen Ruhe empfinden, werden auch die anderen Bedürfnisse gestillt werden. Andere Bedürfnisse bleiben jedoch unbeantwortet, falls daheim keine Ruhe und kein Frieden zustande kommen. In einem solchen Falle gehen sogar die Werte, welche Mann und Frau versucht haben zu erreichen, verloren. Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khamenei hat in seiner vorabgenannten Ansprache im Januar 2023 weiterhin gesagt, was die Rolle des Ehepartners betrifft, so ist als erstes die Frau Sinnbild für Ruhespendung. In Anlehnung an den Vers, und es gehört zu seinen Zeichen, dass er euch von eurer Art Gattinnen erschaffen hat, damit ihr bei ihnen zur Ruhe kommt, sagte Ayatollah Khamenei weiter. Im Beruf hat es der Mann als verantwortlicher Familienfürsorger nicht immer leicht. Wenn er nach Hause kommt, braucht er Ruhe. Diese Ruhe erzeugt die Frau im Hause. Der Mann empfindet Ruhe an der Seite seiner Frau. Die Frau gibt ihm Ruhe. Die Frau soll als Ehepartner dem Mann Zuneigung erweisen und ihm Ruhe spenden. Lest die Bücher von den Ehefrauen der Märtyrer. In diesen Büchern treten Liebe und Beruhigung deutlich zum Vorschein, und es zeigt sich, dass dieser Mann, der auf den Schauplatz des Kampfes geht, ob nun während der heiligen Verteidigung oder der Verteidigung der heiligen Stätten oder auf andere schwierige Schauplätze, an der Seite dieser Frau zur Ruhe kommt, und es zeigt sich, wie sich die Aufregung in seiner Seele legt und wie der Faktor Liebe ihn auf den Beinen hält, ihm Mut gibt und Kühnheit und ihn stärkt, damit er handeln kann. Die Frau spendet als Gemahlin Zuversicht, Liebe und Ruhe. Ein natürlicher Bestandteil des Entwicklungsprozesses von Kindern besteht darin, dass sie die Eltern nachahmen. Eltern gehören für ein Kind fest zum Leben. Sie nehmen sich an ihnen ein Vorbild. Genauso wie die Eltern viele Eigenschaften, Gewohnheiten und Überzeugungen von ihren eigenen Eltern übernommen haben, ahmen auch Kinder instinktiv und unbewusst ihre Eltern in vielen verschiedenen Dingen nach. Vorbilder spielen sowohl daheim als auch in der Gesellschaft eine wichtige Rolle und beeinflussen die Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen. Die Eltern sind die ersten Menschen, welche Kinder sehen, wenn sie auf die Welt kommen, und mit denen sie während ihrer Entwicklung ständig kommunizieren. Da die Eltern dauernd mit den Kindern zusammen sind, können sie für diese das beste Vorbild liefern. Es hängt von dem Verhalten und der Sprechweise der Eltern ab, wie Kinder sich verhalten und was sie sagen. Wenn die Eltern sich geeignet und korrekt verhalten, so kann dies das richtige Vorbild für ihre Kinder sein und ihnen eine klare Zukunft bescheren. Verhalten sie sich jedoch nicht richtig, sind sie ein schlechtes Vorbild für ihr Kind und können es dazu bringen, dass es im Leben Falsches tut. Männer und Frauen müssen also in der Familie ihre jeweiligen Pflichten und Rechte beachten und die Tatsache ins Auge fassen, dass ihre Sprechweise und ihre Handlungen und Entscheidungen einen tiefen Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung ihrer Kinder haben.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ahmad Murtazapur mit dem Titel Intezar, das heißt Erwartung. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur.
Iranische Architektur.
Die Seldschuken waren ein Kriegsvolk und eroberten viele benachbarte Gebiete Irans. Aber gegen Ende ihrer Herrschaft erklärten verschiedene Lokalregierungen ihre Unabhängigkeit. Grund waren die ständige Verwirklichung in den Krieg, der Rivalismus zwischen Herrschern von Einzelgebieten und die Machtergreifung durch Sklaven. Einer dieser Lokalregierungen waren die Khwarazmshahs. Diese Dynastie wurde von Rutbeddin Muhammad gegründet und herrschte vom 12. bis zum 13. Jahrhundert nach Christus. Die gesamte Herrschaftsepoche der Khwarazmshahs war von Konflikten geprägt. Durch ihre vielen Feldzüge machte sich diese Dynastie unter den Menschen verhasst. Der letzte König aus dieser Dynastie, Sultan Muhammad Khwarazmshah, war ein inkompetenter Herrscher, was die Mongolen auf den Gedanken brachte, in Iran einzudringen. Unter dem Vorwand, ihre Delegierten seien getötet worden, begannen sie ihren verheerenden Angriff. Sultan Muhammad Khwarazmshah flüchtete auf eine ferne Insel, wo er starb. Sultan Muhammad Khwarazmshah befahl über ganz Iran, Transoxanien, Khwarazm und einen Teil von Turkmenien und Indien. Er war zwar sehr kriegerisch, aber von Politik und Planung schien er nichts zu verstehen. Obwohl Khwarazm sehr von dem antiken Iran und dem römischen Reich beeinflusst war, konnte es eine eigenständige Kunstkultur entwickeln, welche sich in den besonderen Merkmalen seiner Architektur niederschlug. Gemäß den Untersuchungen des russischen Wissenschaftlers Tolstow gingen das Bewässerungssystem und die architektonische Bauweise zur Zeit der Khwarazmshahs auf das 7. und 6. Jahrhundert vor Christus zurück. Geographen und Archäologen datieren den Ursprung der Architektur unter diesen Herrschern in die Zeit der Achämeniden, die ca. 700 bis 300 vor Christus im Iran herrschten, zurück. Die besondere Bauweise zur Zeit der Khwarazmkönige zeigt sich an ihren Bürgern. Das anschaulichste Beispiel liefert die Tuprakburg, der Regierungssitz der Khwarazmshahs. Tolstow hat nicht nur Gebäudeanlagen, sondern eine ganze Stadt entdeckt und dort viele Beispiele für die Mal- und Bildhauerkunst vorgefunden. Die Tuprakburg ist ein rechteckiges Gebäude auf einer Grundfläche von 46 mal 64 Meter. Um diese Burg herum war ein breiter Graben angelegt. Eine Brücke über den Graben führte zu einer kleineren Festungsanlage, durch die man in die Stadt gelangte. Dieses historische Bauwerk hatte viereckige verschiedene große Türme. Im obersten Stockwerk der Burg hat man Münzen mit Datenangaben aus dem 5. und 6. Jahrhundert nach Christus gefunden. Der Haupttrakt der Tuprakburg, welche den Khwarazmshahs sowohl als Regierungs- als auch als Wohnsitz diente, war zweistöckig und bestand aus vielen Kammern. Die in der Mitte liegenden Empfangsräume waren bildhauerig und mit Malereien verziert. Das Besondere an diesen bildhauerischen Werken ist ihre Vielfarbigkeit. Die Nebensäle, Kammern und Gänge waren ebenso schön bemalt. Unter den erhalten gebliebenen Fragmenten der Skulpturen befinden sich auch die Skulptur einer Frauengestalt, die Obst trägt. Zwei anderen Skulpturen stellen Harfenspieler dar und entstanden offensichtlich unter dem Einfluss westlicher Kunst.
Zu Beginn des 13. Jahrhunderts fielen die Mongolen im Iran ein. Sie legten das Land in Schutt und Asche. Ein Darwisch aus Buchara, der von den einfallenden Mongolen flüchtete, berichtete, sie kamen, verbrannten, mordeten und gingen. Der Darwisch irrte sich aber in einem Punkt. Die Mongolen gingen nicht, sie blieben. Die Nachkommen dieser gewaltsamen Plünderer begannen, die iranische Kultur zu übernehmen, und die Mehrheit von ihnen wurden Muslim. Ein Zweigstamm namens Ilkhane bestieg den Thron. Die Ilkhane gaben das Leben als Beduinen auf und ließen sich große Paläste im Iran bauen. Als die Ilkhane zu regieren begannen, gab es im Iran und insbesondere in der ehemaligen Wiege der iranischen Kultur und Kunst, Khorasan, keine Künstler und Baumeister mehr. Viele von ihnen hatten sich beim Eindringen der Mongolen in die westlichen und südlichen Regionen des Landes gerettet. Der erste mongolische Ilkhane, Hulagu Khan, drang bis nach Bagdad vor und stürzte die dortigen Kalifen. Er wählte Madore in West-Iran zu seiner Hauptstadt. Sein iranischer Wesir, der gelehrte Khoje Nasiruddin Tusi, sorgte für die Wiederbelebung der iranischen Kultur. Die Kunststile der Vergangenheit wurden mit den architektonischen Besonderheiten des Süd- und West-Irans vermischt, wobei die im iranischen Aserbaidschan übliche Bauweise überwiegte. Auf diese Weise entstand die architektonische Osari-Schule. Die Hauptstadt Irans wurde von Madore nach Tabriz und von dort aus nach Sultanieh in der Nähe von Sanjan verlegt. Alles Städte, die im Nordwesten Irans und im iranischen Aserbaidschan liegen. Nach kurzer Zeit galt die neue gegründete Stadt Sultanieh als schönste Stadt im Lande. Doch sie war geografisch ungünstig gelegen. Deshalb folgte ihrem raschen Aufblühen ein baldiger Verfall. Unter den Ilkhanen wurden große Anstrengungen zur Begleichung der Verheerungen durch die Mongolen gemacht. Über den Trümmern der alten Städten wurden neue Moscheen, theologische Lehrzentren und Karawansereien errichtet. Einige Wissenschaftler wie Abbas Iqbal sind der Ansicht, dass die Beziehungen zwischen Iran und China, die vorher nur sehr eingeschränkt waren, unter den Ilkhanen ihren Höhepunkt erreichten. Dies wirkte sich auf die gesamte Kunst Irans, darunter auch auf die Architektur aus. Die chinesische Bauweise wurde nachgeahmt. An diese Nachahmung erinnert auch die Verwendung von blauen Farben bei Kachelarbeiten und bei Kuppeldächern. Einige Bauwerke und Turmbauten ähnelten in ihrer Form den Zeltbauten der Mongolen. Zur Zeit der Ilkhanen wurden die Außenfassaden der Bauwerke aus rohen oder gebrannten Ziegeln oder Steinbrocken gebaut. Die Innenwände wurden mit einer dünnen Lage von Ziegelsteinen oder aus Gips versehen. Allmählich traten in den meisten Bauwerken bemalte Tonplatten und glasierte Kacheln anstelle der einfachen Ziegelsteine. Die dekorative Anordnung von Ziegelsteinen und eine Kombination von Ziegeln und Kacheln wurde üblich. Auch wurden die Gipsflächen gerne bemalt. Typisch für diese Architekturepoche ist die Vielfalt geometrischer Muster. Ebenso typisch war das Bauen in großen Dimensionen. Ein anschauliches Beispiel ist die Ali Shah Moschee in Tabriz. Die Osari-Architekturepoche lässt sich in zwei Abschnitte gliedern. Der erste wird der Zeit zugeordnet, als Madore Sitz des Hulagu und seinem Nachfolger war. Der zweite Abschnitt bezieht sich auf die Zeit, in der Timur regierte und Samarkand zur Hauptstadt wählte. Die Architektur dieser Epoche wurde von den Besonderheiten dieser Zeit geprägt. Es wurde schnell und viel und unter Heranziehung vieler Arbeiter gebaut. Dadurch entstanden an einigen Bauwerken klare architektonische Mängel. Einige Monarchien verlegten Straßen, so dass einige Städte aufblühten, während andere verkümmerten. Für die Vielfalt in der Orsari-Bauweise möchten wir beim nächsten Mal einige Beispiele nennen.
گم شده چون سایه‌ای در من، در میان ابر وهم و دود، ازدحام لشگر انبوه تنهایی، در هجوم بی‌پناهی، خنده ها و گریه های بیوقانه، عشق های کودکانه، پشت سر بن‌بست دلتنگی، رو به رو دیوارها سنگی، در گریز از کوچه های بسته باری، پیش پایم جاده های مبهم و تاری، در پی یک پاسخ کوتاه می روم، هر سو هر راه هر بیراه، بی سر و سامان و درمانده، سخم در پشت سر مانده، بر سرم آوارگی آوار، روبروی پنجر دیوار، تا کجا بایست تا باور، وحشته آوار این سقف خیالی را، باز آیا باز حرف عشق می توان پر کرد خانه های سرد و خالی را؟
گم شده چون سایه‌ای در من، در میان ابر وهم و دود، ازدحام لشکر انبوه تنهایی در هجوم بی‌پناهی، خنده ها و گریه های بی بهانه، عشق های کودکانه، پشت سر بن‌بست دلتنگی، پیش رو دیوارها سنگی، در گریز از کوچه های بسته باری، پیش پایم جاده های مبهم و تاری، در پی یک پاسخ کوتاه می روم، هر سو هر راه هر
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Der Hijab, schöne Hülle für die weibliche Persönlichkeit. Weiterhin guten Empfang.
In diesem Beitrag, liebe Hörerfreunde, möchten wir einige Fragen hinsichtlich des Hijabs beantworten. Dazu ziehen wir sachkundigen Rat heran. Die Frage der Bekleidungsform ist aus verschiedenen Winkeln betrachtet worden. Eine Frage lautet, was spricht für den Hijab? In diesem Zusammenhang haben wir mit einem Geistlichen, der sowohl an der Universität als auch an den theologischen Hochschule unterrichtet, gesprochen. Hujjatul Islam Nasir John Nasiri nimmt die wie folgt Stellung. Ich bin der Ansicht, dass der Hijab eine geeignete Atmosphäre für die Frauen, die in Bereichen wie Politik, Kultur und Wirtschaft aktiv sein wollen, schafft. Aber solche Arbeitsbedingungen sind in einer Gesellschaft, in der der Freiheit keine Grenzen gesetzt werden und keine geeignete Bekleidung getragen wird, nicht gegeben. Eine Frau, die ihren Körper unverhüllt zeigt, wirkt anregend auf das andere Geschlecht und bremst die richtige Nutzung der in der Gesellschaft vorhandenen Kräfte und Fähigkeiten. In einem solchen Milieu achten die Männer nicht auf die wahren Fähigkeiten und Talente der Frau. Ihr Äußeres ruft die meiste Aufmerksamkeit hervor oder lenkt von den inneren Qualitäten der Frau ab. Natürlich können auch Frauen ohne den Hijab berufstätig sein. Es geht uns hier aber darum, die Folgen darzustellen, die das Fehlen eines Hijabs auf die Gesellschaft hat.
Musik
Herr John Nesari fährt fort, wir sind der Überzeugung, in Gesellschaften, in denen die Frauen in geeigneter Bekleidung einer Tätigkeit außer Hause nachgehen, ist die Arbeitsleistung größer. Nicht nur das. Die moralischen Abweichungen hinsichtlich der Kontakte zwischen Männern und Frauen werden so gering wie möglich gehalten. Vor kurzem habe ich in der Zeitung gelesen, dass in den USA viele Angestellte am Arbeitsplatz sexuell belästigt werden. Manchmal kommen die Belästigungen von seitens der leitenden Kräfte und von ihren Vorgesetzten. Ich denke, wenn der Freiheit keine Grenzen gesetzt werden, erreicht der menschliche Vandalismus seinen Höhepunkt und die zunehmenden moralischen Abweichungen schaden der Gesellschaftsordnung, darunter auch der Familie, ernsthaft. Herr John Nesari sagt, einer der einleuchtenden Gründe für die Einhaltung des Bekleidungsgebotes Hijab ist der Schutz von Ehe und Familie und die Fortsetzung der Tradition von Heiraten. Er sagt, wenn eine materiell ausgerichtete Kultur herrscht, nutzen viele Frauen ihr schöneres Äußeres dazu, um auf den Arbeitsmarkt gut abzuschneiden. Dabei vergessen sie, dass ein solches Verhalten für Männer von Interesse ist, die seelisch krank und lüstern sind. Einige Männer befriedigen laut psychologischen Ergebnissen ihre sexuellen Bedürfnisse durch die Musterung der Frauen und den ungezwungenen Umgang mit ihnen. Dadurch, dass sich die Frau kostenlos zur Schau stellen und zwanglos Kontakt aufnehmen, nimmt das Interesse zur Übernahme von familiären Verantwortungen ab, weil die Männer nicht mehr zu heiraten brauchen und die Probleme eines gemeinsamen Lebens nicht mehr in Kauf nehmen müssen, wenn sie leicht an eine Frau herankommen. Wir beobachten heute im Westen, dass die Ehe ins Schwanken geraten ist. Die Scheidungen haben zugenommen und es besteht kein Interesse mehr an einer Heirat. Es lässt sich auch beispielsweise auf die homosexuellen Beziehungen hinweisen, die darauf zurückgehen, dass den Männern der natürliche Drang zu den Frauen fehlt. Der Islam hütet das geistige Kapital der Frauen und fordert ihre Mitbeteiligung an den gesellschaftlichen Entwicklungen. Aber er ordnet das Hijab an, damit er die Frau an der Hervorhebung ihres Geschlechts hindert. Ich finde dieses Argument für die Körperbedeckung logisch. Imam Ali alaihi salam sagt, die größte Zierde für die Frau ist Keuschheit und der Hijab ist eine schützende Hülle und Sphäre zur Respektierung der moralischen Unversehrtheit.
Herr John Netter, Universitätsdozent, begründet die Beachtung des Hijab-Gebotes auch noch wie folgt. Die Beachtung des Hijabs hält die Frau von moralischen Fehltritten und Zügellosigkeit fern. Wenn wir die Gerichtsakten betrachten, stellen wir fest, dass bei Ehen, in denen es Zügellosigkeit gab und die Frau sich nicht vor den Blicken fremder Männer und dem Umgang mit lüsternen Menschen geschützt hat, die Scheidungszahlen hoch sind. Es lässt sich also sagen, dass durch das Fehlen des Hijabs der Zerfall von Familien mit zügelloser Freiheit beschleunigt wird. Wir möchten nun auch die Meinung von Frau Shahla Karimi hören. Sie ist Spezialistin für Herz- und Gefäßleiden. Wir fragten sie, ob das Hijab die Frauen daran hindert, gesellschaftlich tätig zu sein. Sie sagt, ich habe mir eine geeignete Hijab-Bekleidung ausgesucht. Von morgens, wenn ich das Haus verlasse, bis zum Krankenhaus, der Klinik und der Praxis, in der ich Patienten behandle, schafft diese Bekleidung für mich eine Art schützende Hülle, die mir den Kontakt mit anderen, wie zum Beispiel männlichen Ärzten und Fachleuten, sehr einfach macht. Diese Bekleidung behindert mich also keineswegs bei meiner Tätigkeit. Ich finde dies einen triftigen Grund für den Hijab. Der wichtigste Faktor für eine vermehrte Präsenz der Frauen in der Gesellschaft ist für mich, dass das Wissensniveau und das Bewusstsein der Frauen gestiegen ist. Musik.
Frau Pöckner-Hott hat im Fachfrauenstudium ihr Diplom erworben. Sie deutet auf den praktischen Wert des Hijab in unserer Zeit hin und sagt, die fehlende Körperbedeckung und der lockere Kontakt von Frauen und Männern hat dem Westen unangenehme Folgen gebracht. In den westlichen Gesellschaften hat man daraufhin durch Eröffnung von Frauenhäusern durch weibliche Polizisten und auf weiteren Wegen versucht, den Machteinfluss der Frauen zu stärken und hat nicht beachtet, was die religiösen Lehren sagen. Aber in Gesellschaften, in denen die Frauen die Regeln der Körperbedeckung und einer sachlichen Beziehung zu fremden Männern beibehalten, sehen wir weniger moralische Deviationen. Frau Pöckner-Hott weiter, während des Sozialisierungsprozesses wird dem Einzelnen indirekt durch das Hijab klar, dass zwischen den beiden Geschlechtern Unterschiede bestehen und beide unterschiedliche Funktionen im Leben haben. Der Hijab zeigt der Frau, dass sie in einer Hülle der Schamhaftigkeit bleiben soll, um ihre Zukunft nützlicher zu gestalten. Frau Pöckner-Hott sagt, ein einleuchtender Grund für den Hijab ist die Wahrung der gesellschaftlichen Werte. Diese Werte sind die elementarsten Faktoren einer Gesellschaftsordnung. Durch die Lenkung dieser Werte kann die Gesellschaft in Richtung Fortschritt gesteuert werden. In einer Gesellschaft, in der die Frauen Reize verdecken, lassen sie in Wahrheit die gesellschaftlichen und kulturellen Werte zum Vorschein treten. Vielleicht ist das gerade der Grund, weshalb wir im islamischen Gesellschaften sehen, dass die Frauen den Hijab begrüßen und bereit sind, zu seiner Wahrung einen hohen Preis zu bezahlen. Wir sehen ja, dass heute, trotz Verbote und Strafen, welche einige Regierungen für Frauen mit Hijab festgelegt haben, Musliminnen in Ländern wie der Türkei und Frankreich weiter ihren Hijab wahren.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen. Thank you.
Musik.